Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch nochmal. Also, mein Name ist Robert Schöneberger und ich habe von diesem Herrn hier vor so, ja, wie lange ist das her? Über ein halbes Jahr, ja, den Auftrag gekriegt oder die Anregung, dass ich mich an dieser Vortragsreihe hier beteiligen soll und in, naja, meinem Architektenberufsstand angeborenen Hang zu Selbstüberschätzung und Größenwahn sofort gesagt, das schüttle ich aus dem Ärmel, das ist gar kein Problem, ich habe schließlich mal über Großsiedlungen gearbeitet. Als ich dann mit der Vorbereitung für den Vortrag mich beschäftigt habe, fiel mir auf, dass diese Beschäftigung ungefähr 10 Jahre her ist, dass der Umzugskarton mit den Unterlagen 750 Kilometer entfernt liegt und das Thema doch sehr komplex. Und jetzt blieb nichts anderes übrig, als die Reißleine zu ziehen und zu sagen, wir kratzen jetzt mal an der Oberfläche und hoffen auf einen Teil 2. Und ja, und dann fangen wir mit an. Und das schöne Foto, das man hier sieht.
Ja.
Ich glaube, so sieht man es besser. Ja? Das Foto, wenn man sich das jetzt so anschaut, ich denke, Menschen, die so in den späten 70er, Anfang 80er Jahren schon gelebt haben, schon ein gewisses Verständnis für ihre Umwelt hatten, kennen solche Fotos. Wer jetzt hier in Berlin rumläuft, wird sich jetzt fragen, ja, wo ist das? Ist das jetzt das Märkische Viertel? Ist das Gropiusstadt? Ist das vielleicht Staaken? Wo mag das sein? Ja, und dazu muss ich sagen, es gibt noch eine Welt hinter Spandau. Es gibt noch eine Welt hinter der Transitstrecke. Es gibt zum Beispiel Darmstadt-Kranichstein. Ernst May ist da immerhin der Schöpfer dieser entsprechenden Großsiedlung hier. Und ich muss sie jetzt erst in den Westen Deutschlands entführen, weil West-Berlin gehört de facto ein wenig zur Bundesrepublik, wenn auch selbstständige politische Einheit. Und alles, was hier im Baugeschehen lief, hing natürlich ganz klar am Baugeschehen Westdeutschlands. Und da ich mal in Mainz über ein solches, ja, Thema gearbeitet habe, gehen wir natürlich in die Berliner Siedlung. Auf diesem entsprechenden Foto sehen Sie den größten und wichtigsten Bürgermeister aller Zeiten, den Oberbürgermeister Jockel Fuchs, und einen etwas weniger bekannten regierenden Bürgermeister, ja, den man halt nur eigentlich nur den Namen Schütz so unter ferner Liefen vielleicht noch in Berlin kennt. So, Jockel Fuchs war damals der Bürgermeister von Berlin, von Mainz, den kennt hier wahrscheinlich niemand. Aber für die Mainzer ist das ein absoluter Lokalpatriotismus. Und was man hier jetzt sieht, das ist der Fertigstellungsstein der sogenannten Berliner Siedlung. In Mainz-Hechtsheim, damals 1961 gebaut als kleines Berlin, um eine Heimat für Zonenflüchtlinge zu schaffen. Das ist auch ein schönes Wort, steht irgendwo unten auch drauf. So, und jetzt ist allein die Berliner Siedlung schon wieder Stoff für mindestens eine Stunde Vortrag, weil jetzt kommen hier einige Namen, die quasi auch mit Berlin wie Donnerhall verbunden sind. Zum einen, Planer ist wiederum Ernst May. Ausführender ist eine gewisse Bauunternehmung Mosch, die halt Berlin gebaut hat in der Nachkriegszeit und in ganz viele Baufilzskandale verwickelt war, Förderungsbetrüge, viele, viele solche Dinge hängen damit dran. Und dann natürlich noch die Neue Heimat. Das war der größte Sozialwohnungsbau-Mensch oder Verein im Westen, hauptsächlich für den Norden Westdeutschlands bekannt und mit Sicherheit allen noch bekannt für den unglaublichen Skandal, dass immer für eine D-Mark an einen Bäcker verkauft wurde, der sie dann im Prinzip abgewickelt hat. Also allein das ist schon ein wunderbares Thema. Und was man hier jetzt sieht, das ist die Idealvorstellung einer Großsiedlung. Eines sogenannten Demonstrativprojektes, wie man das damals nannte. In der üblichen Planung für so eine Weststadt war natürlich klar, das Auto spielt eine große Rolle. Wir sind in der Nachkriegszeit. Die automobile Gesellschaft, die setzt sich durch. Ganz typisch ist dieser Bogen, den Sie hier sehen. Ja, also dieser Bogen, der gehört eigentlich da immer dazu. Die Parkplatzflächen und für den Westen sehr wichtig, eine Durchmischung. Das bedeutet, das sogenannte Punkthochhaus, schöne, hohe Sachen, über 30 Stockwerke zum Teil und dann die flachen Scheiben. Das ist ideal und hier in dem speziellen Fall auch noch ein Familienhaussiedlung. Also das Ganze ist so durchmischt, so hat man das damals als absolut mustergültig in Mainz gebaut. Und wie es dazu kommt oder was dazu losgeht, müssen wir jetzt, wie schon erwähnt, in das Baugeschehen Westdeutschlands gehen und da fangen wir ja, beim Ist-Zustand an. Rhein-Main-Gebiet mal als mustergültiges Gebiet für die Ausführung dazu erstmal, das ist die Landeshauptstadt Mainz, so ungefähr 1946, 48 aufgenommen. Wir haben im Rhein-Main-Gebiet ungefähr 98% Kriegsschaden. Alles waren Fachwerksstädte, alles sehr alte Städte, alles sehr eng bebaut. Diese Städte sind wie Zünder runtergebrannt. Berlin lacht über 4 Fliegerangriffe, Berlin hat über 300. Allerdings Mainz mit seinen, sagen wir mal, 3 großen Fliegerangriffen war dem Erdboden gleichgemacht. Das ist die Lage, mit der man sich jetzt zu beschäftigen hat. Vor dem Krieg gab es schon Besprechungen, was macht man denn überhaupt mit einem modernen Städtebau. In den 20er hat man verschiedene Experimente gemacht. Man hat dann irgendwann die sogenannte Charta von Athen mit neuen Ideen, helle, lichtdurchflutete Städte soll es in der Zukunft geben. Jetzt haben wir Tabula Rasa, ja, dann machen wir es doch. Man hatte so herrliche Werbung hergestellt, das hat die französische Besatzungsmacht für den Mainzer hergestellt. Und comicmäßig wird jetzt gezeigt, wie das hässliche alte Mainz zur Stadt der Zukunft werden soll. Man sieht sehr schön durch Schwarz-Weiß-Kontraste dargestellt, was schlecht und was gut ist und jubelnde Menschen. Also zum Beispiel schlimme, enge Hinterhöfe, dunkle Autos, die werden jetzt so schön, also wie man ganz unten links sieht, Parklandschaften mit Seen oder man sieht auch das entsprechend oben rechts vielleicht jetzt das entsprechende Fuhrwerk. Das Chaos des alten Mainz zur autogerechten Stadt mit Hochstraßen, Brücken und alles werden soll. Und der Gott, der jetzt vom Olymp heruntergestiegen ist, ist ein gewisser Marcel Lotz damals. Also das ist noch erstmal die Werbung noch dazu, was im Detail passieren soll. Das Bild ist leider relativ schlecht, weil es aus einer sehr alten Veröffentlichung stammt von 1948, was man mit der alten Stadt machen. Die Kriegsschäden unterschlagen wir ein bisschen, die Fabrikschornsteine sollen raus, das heißt die Lufthygiene muss sein, der hässliche Stuck muss runter, denn der hässliche Stuck verunziert natürlich die Städte, die leeren Bauflächen müssen geschlossen werden, großflächige Fassadenwerbung, das alles soll weg, es soll jetzt eine wunderschöne, saubere neue Stadt entstehen. Und das einzig Heilbringende ist zum damaligen Zeitpunkt die Wohnscheibe. Und was man hier jetzt sieht, das ist der alte Stadtplan von Mainz. Also wer sich in etwa da auskennt, also das untere weiße Flächeteil, das soll der Rhein sein. Unten rechts sieht man das Hafenbecken des entsprechenden Mainzer heutigen Containerhafens. Und naja, was da so an kleinteiligen Linien ist, auf der linken Seite ist die alte Mainzer Altstadt, die hat eben zu etwa 90% kriegszerstört war. Die sagte man, räumen wir komplett weg, brauchen wir nicht. Wir isolieren ein paar Baudenkmale, weil die brauchen wir vielleicht aus Erinnerungsgründen. Und dann stellen wir diese schöne, lockere Scheibenbebauung darauf. Scheibe bedeutet schön auseinandergezogen, durchgrünt, immer nach idealen Sonnenlichtbedingungen ausgerichtet und natürlich ein unglaublich schönes Wohnklima da drin. Und dann kamen natürlich auch gleich Leute, die sagen, wie sieht es denn aus, wenn nochmal Bomben auf die Stadt fallen? Und da sagte man, kein Thema, mit der Scheibe ist das zu lösen, die ziehen wir so weit auseinander, damit, wenn sie zusammenstürzen, sich die entsprechenden Trümmerkegel nicht treffen und in der Mitte eine schöne Leitgasse frei bleibt. Und das bleibt auch tatsächlich noch städtebauliches Prinzip bis in die 60er Jahre, dass man im Prinzip den Luftangriff immer noch ein bisschen im Hinterkopf hat. Natürlich wird es nicht so rausgekehrt, weil es auch der Parkplatzgestaltung, der entsprechenden Luftgestaltung, Stadthygiene dienlich ist, wenn die Häuser nicht zu eng zusammen sind. Also das ist so die Theorie. Die Praxis sah dann anders aus, denn die entsprechenden Grundstücke gehören ja Menschen. Die spielen auch nicht so unbedingt mit, wenn man ihnen alles enteignet. Da hat man es natürlich im Osten ein wenig leichter gehabt mit der Enteignung. Aber das ging jetzt im Westen natürlich nicht. Außerdem begann man ja schon mit einem Wiederaufbau. Und wenn sie gerade ihr Haus neu aufgebaut haben, werden sie nicht unbedingt gerne sagen, jetzt sprengen wir mal. Und naja, so sieht dann die tatsächliche Aufbauplanung völlig anders aus. Man beginnt auf den freien Flächen Vorstädte hochzuziehen. Am Anfang geht das alles noch nach dem Motto, ich baue möglichst schnell was relativ ohne Stadtplan, Hauptsache ich kriege wieder eine Wohnung. Bis 1950 ist das nicht sicher zu beziffern, was da alles gebaut wird, aber es ist eine immense Wohnungszahl und eine immense Zersiedelung schon im Gange, sodass man jetzt anfängt, das Ganze mal zu ordnen. Das heißt also 1950 kommt man jetzt zum ersten Wohnbaugesetz in der Bundesrepublik. Man möchte also jetzt mit Hilfe von Fördermaßnahmen den Wiederaufbau in die geregelte Kanäle bringen. Das heißt, man kriegt jetzt für entsprechend Wohnungsbau zinsvergünstigte Darlehen, teilweise kostenlose Darlehen. Es werden staatliche Grundstücke freigegeben zum entsprechenden Wiederaufbau. Man sollte vor allen Dingen beim Wiederaufbau wissenschaftliche Kriterien jetzt reinsetzen. Also wenn jetzt eine neue Siedlung angelegt wird, muss vorher mal ein bisschen diskutiert werden, wie soll das aussehen, was kriegt man für einen entsprechenden Vorteil daraus, wenn man sie so baut. Und damit legt man jetzt Wert auf das sogenannte Demonstrativbauvorhaben. Also das ist ein Ding, das muss man erst geklärt haben. Demonstrativbauvorhaben heißt, öffentliche Gelder können beantragt werden für sowas. Man kriegt wunderbar Geld. Man muss allerdings nachweisen, dass ein solches Bauwerk ausstrahlt aufs Baugeschehen in ganz Deutschland, um jetzt den Städtebau zu modernisieren und zu verbessern. Grundlegend gilt immer noch solche Ideen aus den 20er und 30er Jahren. Das heißt, das alte Stadtquartier sollte möglichst aufgelöst werden. Es muss eine klare Trennung zwischen Arbeiten und Wohnen entstehen und die Stadt muss sauberer werden. Und damit läuft jetzt das erste, also das sagen wir fast schon der zweite Aufschwung im Wohnungsbau in der Bundesrepublik recht gut an. Bis dann 1956 das ganze das zweite Wohnbaugesetz entsprechend verabschiedet wird. Was jetzt wichtig ist, ist, jetzt ist erstmal der Wohnbedarf gedeckt. Man hat jetzt am Anfang fing man an mit etwa, sagen wir mal, 40 Personen je 100 Wohnungen und jetzt stehen wir mal irgendwas um die 20 Personen je 100 Wohnungen. Das ist für heutige Wohnschlüssel immer noch gigantisch, aber für damalige Verhältnisse war das immerhin eine Reduzierung der Wohnungsnot um mehr als 50%. Also insofern hat man große Erfolge erreicht und was man jetzt machen möchte ist, jetzt geht es nicht mehr um Quantität, jetzt geht es um Qualität. Das heißt, die Wohnungen sollen besser ausgestattet werden, die Wohnungen sollen breitere Schichten interessant sein, sie sollen für Umsteiger, nicht mehr nur noch für Aufsteiger interessant sein, also nicht nur Leute, die aus der Wohnlaube jetzt raus in eine endlich feste Bebauung reingehen, sondern für Leute, die vielleicht aus der alten Jugendstilvilla rausgehen, weil sie es satt haben, in eine entsprechende Bungalowbebauung in der Großstadt. Das ist also jetzt das entsprechende Ziel. Deshalb wird jetzt die Förderung ein bisschen verändert und Adenauer, formuliert das mit einem von mir, also ich finde den Spruch wunderbar, also Adenauer sagt, der beste Schutz vor Kommunismus und damit Krieg ist Eigentum. Und deswegen wird jetzt das Wohneigentum gefördert. KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Können Sie heute immer noch beantragen, können Sie heute immer noch Wohneigentum fördern lassen. Das ist nämlich eine gute Maßnahme, denn wer ein Haus besitzt, ist nicht so empfänglich für kommunistische Tendenzen. Das ist also ganz wichtig zu wissen. Und jetzt beginnt also auch die Zersiedlung in einem Familienhausbau. So, das geht so weiter bis etwa 1963 kommt es zu einem Umschwung, weil jetzt laufen die ersten Bindungen aus. Das sind 10 Jahre jetzt her, von 1953 bis 1963. Das heißt, diese Sozialwohnungsbaukriterien, die man drin hatte bei der Förderung, die Mietbindung, die entsprechenden Mieten für Altbauwohnungen durften zum Beispiel im Prinzip nicht erhöht werden. Das alles läuft jetzt aus und jetzt möchte man den Wohnungsbau nach sozialmarktwirtschaftlichen Kriterien machen. Das heißt, wer jetzt eine Siedlung baut, eine Wohnanlage baut, der muss sich tatsächlich jetzt nicht mehr nur noch auf die entsprechende Förderung verlassen, sondern der muss jetzt auch nach marktwirtschaftlichen Kriterien arbeiten. Und damit wird im Prinzip die Weiche gestellt für den Großsiedlungsbau. Jetzt geht es richtig los mit den Großsiedlungen. Und die Berliner Siedlung eben, die fällt da genau rein, 61 bis 63 gebaut, das passt rein. Und jetzt waren wir viel außerhalb Berlins unterwegs. Wir wollten uns ja mit Berlin beschäftigen, also springen wir jetzt einfach mal nach West-Berlin und nehmen dort das erste Demonstrativprojekt West-Berlins unter die Lupe. Wir haben also hier die Ernst-Reuter-Siedlung, 53 bis 55, also wirklich ganz am Anfang dieser Fördermaßnahmen. Und der ein oder andere hier wird das kennen, das ist ein Brunnenviertel. Also das dürfte zumindest einer Person hier sicher bekannt sein. Ecken zwischen Bahnhof Gesundbrunnen, Humboldthain und der Ramlerstraße bis zur Mauer. Also das kennen zumindest Heike kennt das. Und was man dort macht, ist im Grunde jetzt erstmal Tabula Rasa. Das heißt, die leicht, doch immerhin nicht so extrem kriegszerstörten Ecken werden jetzt entkernt. Man möchte vor allem die Hinterhäuser raus haben. Man beginnt jetzt mit neuer Blockrandbebauung, entsprechend dieser entsprechenden Wohnscheiben hier, alles zwischen 5 und 7 Stockwerke hoch und ein Pumphochhaus wird als entsprechendes Forschungsobjekt aufgebaut und wird jetzt der Weltöffentlichkeit gezeigt als optimaler Wiederaufbau für Berlin. Überschattet wird diese Sache durch das bekannteste Demonstrativbauvorhaben. Das kennen sicher alle, die Interbau 1957. Da sind auch wesentlich namhaftere Menschen mit verbunden. Also für entsprechend den Gesundbrunnenwiederaufbau ist mir sogar nicht mal möglich gewesen, einen Architekten herauszufinden. Also das ist uninteressant. Hier in dem Fall, das sind sehr namhafte Menschen. Da ist Le Corbusier dabei, da ist Oskar Niemeyer dabei, Alba Aalto, also alles, was damals Rang und Namen hat, baut jetzt eine Stadt von morgen in unterschiedlichen Wohnkonzepten im Hansaviertel. Dazu wird das komplette historische Hansaviertel im Prinzip beräumt, und zwar inklusive Straßen, Kanalisation, im Prinzip alles nur an die S-Bahn, kann man nicht ran, denn die S-Bahn gehört anderen. Und deshalb durfte der Bahnhof nicht umgestaltet werden, der gehört ja schließlich Ost-Berlin. Und was hier steht, wird heute kaum beachtet, ist aber damals also wirklich ein architektonisches Juwel. Und falls jemand Bundesgartenschau und sowas Werbung kennt, die lügen. Es ist nicht die erste Seilbahn in Berlin. Auf der IBAN 1957 war auch schon eine Seilbahn. Also insofern, da konnte man schon mit der Seilbahn durchfahren und sich das Ganze anschauen. Ja. Ja, jetzt nicht. Und hier vielleicht noch zur Statistik. Also es sind um die 200 Großsiedlungen in der Zeit in der Bundesrepublik Deutschland gebaut worden. Und was ich sehr, sehr spannend finde oder was vielleicht mal erwähnenswert ist, die ersten fünf, die größten, die ersten fünf von der Größe her, ja, davon sind drei Stück in Berlin. Die größte, das ist Neuperlach in München. Freunde von sowas wie Derek, der Kommissar oder der Alte, kennen diese Großsiedlung, weil dort knallt es öfter mal, wenn man in den späten 70er Jahren diese Münchner Tatort, Münchner Krimis schaut, war das mal halt eben die Zeit, als die Großsiedlungen in einen ganz schlechten Ruf plötzlich gefallen sind. An zweiter Stelle ist Gropiusstadt, dann kommt schon das Märkische Viertel und dann das Falkenhagener Feld. Das habe ich ganz unterschlagen beim Titel meines entsprechenden Vortrags, weil im Grunde genommen ist die erste moderne Großsiedlung in Westberlin das Falkenhagener Feld. Das ist Spandau, direkt an der Grenzmauer. Da waren also entsprechend hinter dem sogenannten Radeland noch Laubenkolonien, noch ein bisschen Felder, noch ein bisschen was frei. Das wurde jetzt entsprechend beräumt und dort sollte jetzt das erste Großsiedlungs-, ebenfalls Demonstrativbauvorhaben, das Wort muss jetzt immer wieder kommen, hochgezogen werden. Man hat damals, als man das baute, Ende 50er Jahre, noch weniger Energie in die Stadtplanung gesetzt. Damals waren immer noch der Wohnungscharakter und die Verbesserung der Wohnsituation wichtig. Deswegen hat man, sage ich mal, jetzt eine ausgeklügelte Straßenführung. Also wenn man das jetzt grob jetzt so sieht, bemerkt man schon, das ist doch recht geordnet. Da hat man also noch keinen entsprechenden Wohnbogen, noch keine Landschaft eingezogen in dem Sinn. Das ist noch recht, ja, ungelenk. Und man hat vor allen Dingen eins überhaupt nicht bedacht, dass man da auch noch Geschäfte braucht. Dass man da vielleicht noch eine Schule braucht, dass man da vielleicht noch irgendwelche Kitas, dass man so irgendwas braucht. Das war für die damaligen Planer noch relativ uninteressant, denn das Ding sitzt ja noch im Prinzip in einer gewachsenen Struktur. Es ist also nicht komplett aus dem Nichts gekommen. Vorne dran sitzt immer noch Spandau, oben drüber sitzt Spandau und unten drunter sitzt Spandau. Ist eingekesselt, muss man noch nicht machen, ist aber gleich ein Kritikpunkt für diese entsprechende Stadtlandschaft. So wurde es entsprechend dargestellt. Was für damalige Verhältnisse hochinnovativ war, war dieser entsprechende Straßenwegweiser. Also wenn Sie da stehen, orientieren Sie sich perfekt in diesem ganzen Ort. Besonders interessant ist das Relief, das dann so ein bisschen das Historische drumherum zeigen soll, unten drunter. Also das war jetzt Kunst am Bau, denn 10% der Bausumme musste in Kunst am Bau investiert werden. Dann kommt sowas bei raus. Das ist vielleicht eine aussagekräftigere Aufnahme jetzt. Das ist im Übrigen eine Postkarte. Also ich habe jetzt während meinem Vortrag bewusst in der Regel Postkarten oder Werbebroschüren aus der damaligen Zeit genommen, damit man auch sieht, dass am Anfang doch zumindest das ein recht positives und man war sehr stolz drauf Image hatte. Und man sieht sehr schön die entsprechenden Wohnkörper, die Scheiben, abgewechselt durch die entsprechenden punktförmigen Hochhäuser. Das sind keine wirklichen Punkthochhäuser, aber punktförmige Hochhäuser, wie sie das nannten. Und natürlich auch schon die Erschließung für die Autos. Städtebau der 60er Jahre heißt autogerecht. Das Auto ist das Wichtigste. Man fährt mit dem Auto zur Arbeit, man fährt mit dem Auto wohin auch immer. Das Auto soll die Zukunft sein. Ja, und jetzt sieht es halt so aus. So viele Autos gibt es in Berlin gar nicht, wie man da Parkplätze baut. Das ist also ein auch traumhafter Zustand. So, aus den Erfahrungen raus kommt man dann zum nächsten und berühmtesten Großbauprojekt in Berlin. Man hat ebenfalls Ende der 50er Jahre in dem Bereich hinter, also im Prinzip direkt an der Mauer, Mauer Fudo, Mauer hoch, dort noch große Baulandreserven der Stadt Berlin. Das Ganze war schon vor dem Krieg als Baulandreserve angesehen, denn etwas weiter oben als jetzt dieser rote Klecks der Gropiusstadt, also wenn Sie links oben, oben betrachten, ist eines der berühmtesten Bauwerke, glaube ich, der 20er Jahre in Berlin, die sogenannte Hufeisensiedlung. Die Hufeisensiedlung von Taut, die gehörte in der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft, die hat dann entsprechend in den frühen 50er Jahren bereits Erweiterungsbauten vorgesehen, das sieht man oben im oberen Teil da zum Beispiel. Man hat also diese Hufeisensiedlung versucht zu vergrößern und ja, was jetzt dabei rauskommt ist, man stellt einen Bauantrag auf eine neue Großsiedlung und zwar soll die heißen Britz Buko Rudo BBR. Und was möchte man mit BBR bezwecken? Eine Art Wohnband. Man wird mit der BVG zusammen klären, ob man die heutige U-Bahn-Linie 7, das ist damals, glaube ich, noch U-Bahn-Linie C, aber da müsste man nochmal genau gucken. Also ich sage jetzt 7, weil das das Geläufige ist. Die soll um 3 Stationen verlängert werden. Dadurch entsteht jetzt ein, wie man das nannte, Band, also sollte ein sogenanntes Wohnband von der Hufeisensiedlung runter ausgeführt werden. Das gefällt erstmal dem entsprechenden Neuköllner Ortsbeirat allem nicht 100%, weil man weiß nicht, ob man die Baulandsreserve noch für was braucht. Ist das da notwendig? Weil es gibt ja auch andere Großsiedlungsprojekte. Außerdem steckt man mitten in der Stadtsanierung. Das heißt also auch in Kreuzberg, auch in entsprechend Neukölln werden Hinterhöfe ausgekernt, werden neue Projekte gesetzt. Will man das oder will man das nicht? Und so setzen sich jetzt die DHAG, die DGWO und diverse andere Wohnungsbaugesellschaften zusammen und machen Druck. Also sagen, wir brauchen das. Und Ende 50er, 58, 59 irgendwann sind sie dann mit den entsprechenden Vorplanungen durch. Der erste Entwurf von den Wohnungsbaugesellschaften wurde nicht als besonders attraktiv angesehen. Und so sagt man, wenn wir das machen, dann melden wir es als Demonstrativbauprojekt an. Dann kriegen wir nämlich Geld. Und weil man die Wissenschaftlichkeit und die, sagen wir mal, Besonderheit natürlich in den Vordergrund stellen wollen, brauchen wir jemanden, der einen guten Namen hat, der das plant. Und da hatte man jemanden gefunden, und das war Gropius mit seinem entsprechenden Büro, und der sollte sich jetzt Gedanken machen. Die Gedanken, die er sich gemacht hat, hat er dann 61 vorgestellt. Zuerst mal war was geplant mit über 100 Wohneinheiten pro Hektar. Das heißt, das wären so um die 16.000, muss ich jetzt ablesen, 16.000 Wohneinheiten für 44.000 Einwohner. Sollte da im Prinzip eine Stadt hingestellt werden. Das war damals ungefähr die Größe von Worms. Das soll also dahingestellt werden. Das kommt nicht durch. Man hat damals gesagt, nee, das ist uns zu viel, das gefällt uns nicht wirklich, das ist noch nicht optimal. Und man soll es bitte nochmal überarbeiten. Gropius reagiert relativ schnell, weil er ein paar Monate später den zweiten Entwurf vorlegt. Der ist etwas reduziert, sind um die 15.000 Wohneinheiten nur noch, jetzt für etwa 40.000 Einwohner, also etwa 4.000 weniger. Also deutlich reduziert das Ganze jetzt. So, und das Ding wird jetzt angemeldet und wird jetzt durchgezogen. Und ist nicht, achso, jetzt müssen wir mal Bilder machen. Und das in etwa kommt bei raus. Man hat erstmal eine große Achse drin, an der jetzt und im Prinzip die U-Bahn fährt. An den 3 U-Bahn-Stationen, die gebaut werden sollen, sollen jetzt kleinere Geschäftszentren entstehen. Drumherum, und das ist Gropius Idee, soll eine reine Wohnstadt entstehen. Also keine Arbeit. Das Ganze wird sauber getrennt in ein entsprechendes berufliches Feld und ein Wohnfeld, was sich für spätere Zeiten als eine reine Katastrophe entwickeln wird. Zum damaligen Zeitpunkt sieht man darin Genialität. Man muss sich immer noch vorstellen, das ist die Zeit, in der die Hinterhof-Geschossfabriken arbeiten, die Schornsteine im Prinzip zwischen Hinterhaus und Vorderhaus stehen, alles ist verraucht, alles hat Ofenheizung, diese Stadt wird nicht rauchen, denn sie kriegt ein eigenes Heizwerk. Das ist also auch schon für die Luftsauberkeit gut und sie soll möglichst durchgrünt werden. Das sieht man auch so ein bisschen mit den entsprechenden jetzt noch als Baustelle zu sehenden Einheiten. Und vorne, ganz vorne am rechten Rand, sieht man auch so eine Art Bungalow-Konzept. Sowas gibt es auch jetzt schon in der IBA 56, wo entsprechend schon damals auch Alvar Aalto und Arne Jacobsen solche entsprechenden Wohnteppiche für solche Bungalows gemacht haben. Auch das sitzt da drin, weil die meisten Leute reden, wenn sie von Gropiusstadt reden, natürlich immer nur von den Hochhäusern, um genau zu sein, vom sogenannten Idealhochhaus, das Sie hier vorne sehen. Das heißt nicht Idealhochhaus, weil es ein idealer Entwurf ist, sondern weil die Baugesellschaft, die es gebaut hat, schlicht und einfach ideal hieß. Und das war damals Platz 3 in den höchsten Wohnhochhäusern der Bundesrepublik. Insofern ein Superlativ. Und vielleicht noch mal eins zurück, falls Architekten im Raum sind, dazu muss ich aufstehen. Das ist jetzt, da geht das Herz des Architekten auf. Sie sehen in Gropiusstadt diesen Bogen. Den hat die D-Hack durchgeboxt, weil das ist eine Reminiszenz an die Hufeisensiedlung, deren entsprechende Fortführung das Ganze ja schließlich ist. Also da erkennen Sie dann die Hufeisensiedlung. So, also nochmal zur Erinnerung, so sieht das Original aus. Und vermarktet wurde das Ganze dann tatsächlich so, das ist der Originalverkaufsprospekt von 1963 für die ersten Wohneinheiten. In Rixdorf ist Musikel. Wir zeigen einen Neuberliner, das ist hier unten diese Mühle, das ist eigentlich eine Potsdamer Mühle, die im 19. Jahrhundert an Berlin verkauft wurde, abgebaut, hierher transportiert wurde, in Berlin ein paar Mal umgezogen ist und jetzt da unten steht. Und hinten dran diese schöne Idylle der Gropiusstadt. Das Idealhochhaus hinten, die entsprechenden einzelnen Wohnungstypen. Man kann also sehen, für jeden ist was dabei. Und Leute haben natürlich ein bisschen Sorge, weil man rechnet aus, dass man ungefähr eine halbe Stunde braucht vom Zentrum von Gropiusstadt ins damals interessante Zentrum, sprich Kudamm, sprich entsprechend das alte Zentrum West-Berlin, irgendwo Bahnhof Zoo, weil die U7 halt so einen entsprechend langen Weg hat. Des Weiteren ist für die Gropiusstadt als angedachtes Hauptgeschäftszentrum die Karl-Marx-Allee, die Karl-Marx-Straße in Neukölln angedacht gewesen. Also daher soll die entsprechende Versorgung mit Luxusgut kommen. Ja, und man hat jetzt natürlich die U-Bahn verlängert, das kann man jetzt hier entsprechend sehen, und das sieht nichts, JBD, man ist toll angebunden, man hat mehrere Möglichkeiten, Bus, U-Bahn, Straßenbahn gibt es nicht, das ist altmodisch, das hat aus Berlin, ja, das machen wir hier nicht. Und dann haben wir natürlich auch eine Sorge, weil man hatte ja schon im Falkenhagener Feld eindeutig gesagt, Moment, uns fehlt es an Schulen, uns fehlt es an Kitas, uns fehlt es an vielen solchen schönen Sachen. Und selbstverständlich sagt auch der Prospekt jetzt natürlich was darüber aus. Man hat hier Schulen, man hat Kitas, man hat glückliche Kinder. Jetzt ist der Text hier unten leider ein bisschen zu schlecht und ich kenne ihn leider nicht auswendig. Aber wenn Sie den Prospekt blättern und durchlesen, dann hört sich das ungefähr so an wie Erich Honeckers Programm für die 3 Millionenste Plattenbau. Wohnung. Ähnlich hart arbeiten die Westberliner Arbeiter, die komplett nur am Wohnungsbau tätig sind. Man hat die soziale Lage unter Kontrolle und man wird jetzt allen Luxus bringen durch Zentralheizung, durch Balkons, durch frische Luft. Also es ist fast 1:1 die gleiche Sprache da drin. Und jetzt haben wir hier noch einmal, jetzt nicht aus der Bauzeit, sondern von heute stammende Fotos. Was wir jetzt hier sehen, ist die Neuinterpretation der Hufeisensiedlung. Vom Idealhochhaus von der Flug. Sie erkennen eindeutig, ja, das ist 1:1 identisch. Ja, und hier vielleicht noch, das ist jetzt auch abfotografiert von einem der U-Bahnhöfe dort, die BVG hat im Moment so eine Bestrebung, auf ihren Bahnhöfen solche Fliesenmuster anzulegen, wo entsprechend historische Aufnahmen des Umfelds sind. Man ist jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welches da und welche Station es in der Gropiusstadt war. Auf jeden Fall ist es mir da aufgefallen, Sie können das Bild auch im Internet runterladen und da zeigt man jetzt die Schönheit von Gropiusstadt. Das ist keine Baubrache, die Sie hier vorne sehen, das ist die Berliner Mauer. Und fotografiert worden ist das von der Müllklappe Berlins aus, denn aus dem Standpunkt des Fotografen, dort ist der zentrale Müllausgang für West-Berlin, weil direkt gegenüber auf Ost-Berliner Seite war die große Müllkippe für den West-Berliner Müll. Ist also ein Traum, das, was wir davon sehen können. Heute hat es natürlich mit der Lage was Besonderes. Man ist damals mitten eingeschlossen, man hat also ewig weite Wege. Das war also ein Kritikpunkt für Gropius Stadt, dass man, wenn man mal ins Grün raus will, muss man fast eine Dreiviertelstunde bis in den Grunewald fahren, muss man bis Spandau fast eine Stunde unterwegs sein mit der U7, ist also furchtbar weit weg. Heute wirbt eigentlich Gropius Stadt damit, dass sie fußläufig im Grünen sind. Und das ist der Rest des Mauerstreifens, beziehungsweise auf der anderen Seite sitzendes ehemaliges Ostberlin, das halt da entsprechend, wie man da ja auch noch sieht, recht locker bebaut war. Und da können Sie jetzt ganz schnell raus. Das ist natürlich jetzt der Wandel, aber da wir ja irgendwo in den 70er, 80er Jahren hier mit dem Vortrag sitzen, ist der Mauerfall für uns jetzt erstmal egal. Ja, und das die dritte wirkliche Großsiedlung, und mit der müssen wir uns gleich noch ein bisschen intensiver beschäftigen, weil man an der den Niedergang der Großsiedlung recht gut zeigen kann und auch was heute vielleicht der Wandel darin bedeutet, das Märkische Viertel. Hier hat man eine Idealdarstellung, ich habe leider auf den Senatsseiten diesen entsprechenden Bebauungsplan jetzt nicht gesehen, der hätte auch nicht viel ausgesagt. Das Ganze ist sowieso im Nichts und ist vor allen Dingen viel zu groß, als dass man es da jetzt wirklich gut sehen kann. Was man auf dieser Idealzeichnung schon recht gut erkennen kann, ist, es gibt auch hier natürlich einen Zusammenhang zwischen sehr hohen Häusern und niedrigen Häusern. Die stehen aber nicht mehr einzeln, sondern sind als ein, wie die Architekten das damals nannten, Wohngebirge zusammengefasst. Soll eine natürliche Landschaft auf der Märkischen Scholle entstehen. Das ist doch auch mal was. Und wie es jetzt zum Bau des Märkischen Viertels kam, das ist schon ein bisschen verrückt. In den 1910er Jahren ungefähr, also vor dem Ersten Weltkrieg, hat man also oben Wittenau, die Gegend, Weidmannslust, angefangen, Schrebergärten anzulegen. Nichts Besonderes, das gibt es überall am Stadtrand von Berlin. Und dann kommt der Erste Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg eine extreme Wohnungsnot und große Schwierigkeiten, Leute unterzubringen. Und jetzt kommt man auf die Idee, einen entsprechenden vorgefertigten Laubentyp für den Selbstbau Berliner kostengünstig abzugeben. Und das ist das, was Sie hier neben in der Zeichnung sehen. Also wer aufmerksam durch Schrebergärten in Berlin geht, wird diesen Typ auch zu Hunderten nach wie vor finden, solange er nicht abgerissen wird, weil Neubauten dahin müssen. Also der ist noch recht oft in Berlin zu sehen, immer schön zu erkennen an der eingezogenen Loggia. Und so entsteht in den Ende 20er, Anfang 30er Jahre eines der größten Wohnlaubengebiete Berlins, da oben in Wittenau. Das heißt, da muss man sich jetzt hunderte dieser entsprechenden Häuschen da vorstellen. Dann kommt es zu den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs und dann kommt man dann auf die Idee, stellen wir zwei schöne, fette, große Luftschutzbunker dahin und dann können wir grundsätzlich alle, die ausgebombt sind, dort wiederum in Baracken unterbringen. Man baut also jetzt sogenannte Reichsarbeitsdienstbaracken auf, mit denen jetzt Kleinwohneinheiten reingesetzt werden und dort sollen jetzt entsprechende ausgebombte Berliner sitzen, hauptsächlich aus dem Welling und aus Reinickendorf. Das ist also der Ist-Zustand 1945, 46, 47. Ende der 40er Jahre fangen dann die entsprechenden Bewohner dieser Laubengegend an, sich häuslich einzurichten und bauen ihre Wohnlauben aus zu kleinen Häuschen. Und jetzt hat man ein einziges Gebiet von wilden Bau. Man nannte es damals den grünen Slum. Das ist natürlich schon eine Aussage, grüner Slum. Das hat ein Foto, wer das Foto da sieht, ich weiß nicht, ob Sie da so wohnen wollen, aber das ist so eine selbst ausgebaute Wohnlaube. Der ursprüngliche Entwurf, finde ich, ist eigentlich recht schick, jetzt mal aus Architektenauge betrachtet. Das rechte Bild ist verbesserungswürdig. Und so saß damals auch die entsprechende Baukommission Berlins und sagt, das geht nicht, wir haben da keine Abwasserentsorgung, wir haben da keine Straßenanbindung, wir haben keinen Brandschutz, wir haben überhaupt nichts. Das funktioniert überhaupt nicht da oben, wir müssen uns was einfallen lassen. Und so wird dann um den Stadtbaudirektor Düttmann und ein paar Architekten, die ein bisschen wechseln, eine Art Überlegung gemacht, was machen wir draus. Außerdem musste man um die 50.000 Menschen eventuell umsetzen, weil aus Wedding, Reinickendorf teilweise runter bis Charlottenburg durch die entsprechenden Umbauten, die Hinterhäuser ausgenommen werden. Die Leute, die dort wohnen, brauchen ja neuen Wohnraum. Es gab eine Menge Zuzug in Westberlin aufgrund des entsprechenden Flüchtlingsstroms aus der Ostzone, wie man das damals nannte, muss immerhin bedenken, Berlin nimmt pro Monat fast 20.000 Menschen auf in den 50er Jahren, die also alle aus der ehemaligen DDR, solange die Mauer noch nicht steht, rein, und die bleiben teilweise auch tatsächlich in West-Berlin. Das heißt, es wird was gebraucht, und so entscheidet man da oben, ein neues Demonstrativbauprojekt anzumelden. Diesmal sagt man allerdings aus der Lehre von Gropiusstadt, man hat also die Planung von Gropiusstadt, läuft ja schon, hier oben gibt es nur einen, dem irgendwas gehört, das war damals die DGEWO, und die DGEWO soll jetzt einfach das über ihre Fähigkeiten, ihre Möglichkeiten machen. Mit Düttmann wird jetzt sich zusammengesetzt und dann sagt man, das machen wir jetzt mal ganz toll, das soll möglichst wenig kosten, aber es soll innovativ klingen. Und deshalb gucken wir mal, wer gerade so einen TU-Architekturabschluss macht, wer vielleicht irgendwo gerade eine Diplomarbeit gemacht hat über Städtebau, wer vielleicht ein Newcomer in der Architektenszene ist. 18 Architekten wählt man so aus einem, nennen wir es mal, internen Auswahlverfahren deutschlandweit aus, die sich jetzt Gedanken machen sollen. Sind so Leute, die damals noch keiner kennt, wie Ungers dabei. Ja, Ungers, angeblich auch Gerkan, ich weiß aber kein wirkliches Projekt. Gerkan kommt später nachher mit dem Flughafen Tegel ins Rennen. Aber grundsätzlich, das sind also die, die heute ihre Namen haben, die sind da noch als absolute No-Name-Mini-Architekten im Prinzip unterwegs. Und man einigt sich jetzt auf diese schöne Skizze. Also so plant man jetzt die Großsiedlung. Arme, die sich umschlingen und ein natürliches Gebirge darstellen. Das lieben Architekten, solche Formulierungen, das ist toll. Ja, raus kommt dann das hier. Ein natürliches Gebirge ist es vielleicht nicht ganz geworden, weil die Höhenabstufung fehlt. Da muss man jetzt allerdings sagen, dass Herr Ungers zum Beispiel dann was anderes geplant hatte. Man sagte zum damaligen Zeitpunkt, man möchte diese Hochhäuser in der Höhe deutlich verspringen lassen. Also die hätten eher wie so ein Lückenzahngebiss aussehen sollen. Da allerdings dann später nochmal die entsprechenden Geschossflächenzahlen verändert wurden. Es musste dann auch pro Quadratmeter wieder mehr Leute untergebracht werden können. Vor allen Dingen durch den Mauerbau 61 kommt es nochmal, auch in Gropiusstadt, das hatte ich eben vergessen zu sagen. Mauerbau für Gropiusstadt ist auch nochmal interessant, nochmal zur Nachverdichtung. Das heißt, ursprünglich war das lockerer und niedriger geplant, als es nachher ausgeführt wird. Und dadurch wird es jetzt etwas langweiliger, sage ich mal, in der entsprechenden Silhouette. Aber trotzdem, die entsprechende nördliche Viertel gilt als sauber, als modernes Wohnen. Und die Erstmieter, die jetzt einziehen, empfinden es großteilig als Aufstieg. Naja, wenn sie aus dem Bild, die sie eben gesehen haben, gewohnt haben und jetzt entsprechend hier wohnen, das ist ein extremer Aufstieg. Auch aus dem Weddinger Hinterhaus ohne Toilette ist es ein unglaublicher Aufstieg in sowas. Alle Wohnungen haben Fernwärme, alle Wohnungen haben Balkon, alle Wohnungen haben entsprechend Isolierverglasung, was damals noch ein entsprechender, sage ich mal jetzt, Werbeaspekt war für so eine Wohnung. Das heißt, es ist ein sauberes, gutes Wohnen. Das wird also jetzt gebaut. Wer jetzt seinen Freunden mal eine Ansichtskarte schicken will, wird auch da natürlich bedient. Jetzt haben wir hier das Märkische Viertel, zeigt sich von seiner besten Seite. Auch das Märkische Viertel hat die Probleme, dass die Schulen, die Kindergärten und die Geschäfte deutlich vernachlässigt wurden. Es gibt den Wilhelmsruher Damm und da sitzen zwar zwei Kaufhäuser drauf und auch eine Post. Ich glaube, ich habe ein Foto da. Ja, genau. Hier entsprechend so ein. Es gibt halt ein bisschen Nachversorgung, es gibt auch ein größeres Kaufhaus. Mehr ist da allerdings letzten Endes auch nicht. Das liegt einfach daran, die damalige Planung sah vor, wohnen, basta. Und wenn was anderes braucht, soll er gefälligst woanders hinfahren. So, und ursprüngliche Farbkonzepte, also man sieht, die Post ist gelb, erkennt man, ja, das Haus, an dem die Post hängt, hat gelbe Farben. Die Häuserzeilen sind durchgestaltet mit Bändern. Man hat versucht, alles in eine unterschiedliche Farben zu setzen, damit man sich orientieren kann, damit man sagt, ich lebe in Orange, ich lebe in Blau, ich lebe in Gelb und somit kann man sich dann auch recht gut zurechtfinden. Außerdem ist die natürliche Landschaft ja schließlich auch ein bisschen bunt. Ne? Ja, und dann kommt es zu den großen Problemen. Das Image der Großsiedlung fängt plötzlich an zu wanken. Damit hat keiner gerechnet. Bis 1965 baut man Großsiedlungen von der Stange. Man sagt, das ist die Zukunft und alle jubeln. Also es ist nicht so, dass 1960 vielleicht jemand gesagt hätte, seid ihr wahnsinnig, ihr könnt da nicht 5.000 Menschen in einen Raum setzen. Le Corbusier wäre wutschnaubend durch den Hörsaal gesprungen, wenn einer angemerkt hätte, dass es nicht gesund ist, im Haus geboren zu sein und im Haus auch das Bestattungsinstitut vorzusehen, das einen dann mit über 70 irgendwann aus dem Haus wieder rausträgt. Also das war die Idee der Wohnmaschine von Le Corbusier. Man war unglaublich zuversichtlich, dass Mars gesund ist. Man kaserniert die Leute in diesen großen, schönen Wohnstätten. Jetzt hat das Märkische Viertel eine wirkliche Besonderheit, und das ist was, was West-Berlin natürlich wieder bringt. Das Märkische Viertel hat theoretisch einen ganz guten Anschluss durch die S-Bahn. Also Sie sehen hier S-Bahnhof, hier oben für Wittenau oben eingetragen, und drunter ist noch der U-Bahnhof. Gut, die S-Bahn allerdings, wie man jetzt schön wieder auf dem Protestbild sieht, ist Sowjetzonale. Und in West-Berlin ist der Konsens, wie die schön sagt, jeder West-Berliner S-Bahnfahrer bezahlt den Stacheldraht. Wer entsprechend mit der S-Bahn fährt, bezahlt die Atombombe des Gegners. Das wollen sie nicht. Und deswegen gibt es letzten Endes da oben keine vernünftige S-Bahn-Anbindung. Und die U-Bahn-Linie, die wird noch auf sich warten lassen. Die U-Bahn-Linie Ast endet damals noch weit, weit, weit weg vom Märkischen Viertel, noch im Paracelsusbad. Die soll irgendwann mal verlängert werden. Nach der Wende ist es dann soweit, da hätte man es dann auch nicht mehr gebraucht. Was dann, weil dann ist die S-Bahn eindeutig da. Mit der S-Bahn gibt es so einen Knick. 1984 kauft der Westberliner Senat die S-Bahn an und damit wird dann auch die Strecke da hoch nach Wittenau von der S-Bahn entsprechend ausgebaut. Allerdings, wer genau guckt, auch die S-Bahn von heute und auch das Ende der U-Bahn-Linie 8 erreichen nicht wirklich das Märkische Zentrum, dort wo der entsprechende Kaufhausbereich sitzt. Den Senfenberger Ring oben erreicht es überhaupt gar nicht, also da müssen sie auf Busse umsteigen, auf andere Sachen. Es gibt zwar Überlegungen, dass man von Pankow oder irgendwo ehemalig in Ostberlin her vielleicht mal irgendwann auch eine Straßenbahn dahin baut, was allerdings noch komplizierter wäre als die U8 und die drei Stationen, für die es wohlgemerkt schon Bauvorleistungen gibt, zu verlängern. Was da also wirklich passiert, weiß man nicht. Auf jeden Fall, das ist das Erste, was eindeutig knirscht im entsprechenden Märkischen Viertel. Da wird also schon während der Bauphase deutlich, dass da oben ein Problem sitzt. Achso, das war jetzt verrutscht, Entschuldigung. Es ist jetzt nicht mehr, das ist jetzt schon Zukunft oder heute, sonst waren jetzt sehen, die Häuser sind heute saniert. Die DGWO brüstet sich übrigens mit dem Märkischen Viertel, die größte Niedrigenergiehaussiedlung Deutschlands zu besitzen. Und man hat in den 2000er Jahren sehr radikal die Bauwerke durchsaniert, hat Wert darauf gelegt, dass die Eingangsbereiche zum Beispiel wohnlich und schön werden, dass neue Farbkonzepte gemacht werden, Wärmedämmverbundsysteme, energetische Aufrüstung der Häuser. Also das müsste eigentlich ein bisschen später kommen, aber müssen wir jetzt schnell einschieben. Also nur zur Sicherheit, man hat mit den Bauwerken gearbeitet, hat aus den Kritiken der 70er und 80er Jahre gelernt. In den späten 80er, Anfang 90er Jahre beginnt man sich mit großflächiger Sanierung und Neubaukonzepten in den Großsiedlungen entsprechend zu beschäftigen. Und eigentlich ist ab Mitte 70er Jahren auch keine wirkliche Großsiedlung im Westen mehr gebaut worden. Also die Zeit ist darum. Marzahn und sowas auf der Ostseite wird zwar natürlich etwas später noch gebaut werden, aber im Westen ist die Kritik an den Teilen zu groß. Und jetzt müssen wir wieder in das Thema normal, weil da wollte ich eigentlich jetzt weitermachen, denn das Image des Märkischen Viertels und insbesondere der Gropiusstadt ist, kann man sagen, durch die ganzen 70er Jahre eine Katastrophe. Die Leute sagen, das ist schrecklich, sowas kann man nicht bauen. Die Leute, die dort wohnen, sagen, man fühlt sich wohl, es ist eigentlich sehr schön. Allerdings von außen wird aufgedrückt, das ist ganz, ganz schlimm. Und ausgelöst wird es tatsächlich 1968 durch eine Studentenarbeit der TU Berlin. Hier sieht man Architekten, Spekulanten, Senat und Baugesellschaften, Diagnose zum Bauen in West-Berlin. Das war eine Ausstellung in der TU Berlin, damals zum Ist-Zustand der neuen Großsiedlungsplanung, der Wiederaufbauplanung West-Berlins, in denen man deutlich zeigt, dass diese Großsiedlungen riesige Schwierigkeiten haben. Man hat das sehr geprägt durch die 68er-Bewegung, weil man erkennt oder sagt eindeutig von Studentenseite, Vorsicht, man kaserniert arme Arbeiter in fürchterlichen Wohnkonzepten, in denen sie gar nicht leben können. Damit sind die unzufrieden, sind entmündigt und sind natürlich entfremdet von ihrem eigentlichen Wirkungsfeld, was die gar nicht so sahen. Aber man hat das akademisch herausgefunden, dass das wahrscheinlich so ist. Und das wird parallel zu einer entsprechenden Bauausstellung, die Berlin macht, wo gezeigt wird, dass natürlich der Senat gut baut, relativ brutal gesagt. Daraufhin entdecken eine Menge akademische Kreise das Märkische Viertel und beginnen sich damit auseinanderzusetzen. Und nebendran sieht man jetzt so eine schöne Schreibmaschinenseite und Manche werden vielleicht schon eine Ahnung haben, wenn Schreibmaschinenseiten auftauchen, wer da eventuell so seine Hand drin haben kann, weil diese Schreibmaschinenseite werden in fürchterlichen Konzepten zu politischer Lage und allem die nächsten 10 bis 20 Jahre prägen. Das ist Ulrike Meinhof und ein gewisser Horst Mahler. Ulrike Meinhof und Horst Mahler sind damals noch Zähne-Avantgarde für die Linke und sie setzen sich jetzt im Märkischen Viertel das Ziel, den Arbeiter zu befreien und werden da aktiv. Also Meinhof beginnt mit Einrichtung von Mieterläden, beginnt mit Kinderbetreuungssachen, da Kinderläden sind damals in, also Ladenlokale werden in der Stadt Berlin zu so einer Art Kindergärten, die jetzt entsprechend linke Tendenzen haben natürlich, und man will jetzt hier ein Proletariat entwickeln, welches die Spekulanten, in dem Fall die DGWO, fertig macht, dass hier endlich was gemacht wird. Und dazu wird jetzt hier entsprechendes Strategiepapier von Meinhof, kommt jetzt ins Rennen. Der Spiegel, nee, nicht der Spiegel, der Stern, macht darüber sogar eine entsprechende, zwischen den groß bebilderten mehrseitigen Bericht. Der darf aber nicht mehr gedruckt werden, weil ein paar Tage später ist Ulrike Meinhof Staatsfeind Nummer 1. Das ist, als eine wahre Befreiung ist. Also entsprechend, da ist richtig, richtig Zündstoff. Und der wird sich jetzt relativ radikal äußern. Man hat jetzt angefangen, eine Menge Dokumentationen im Fernsehen zu drehen über das Märkische Viertel, immer mit dem Tonus, ganz schlechte Sache, ganz gefährlich, und dann zeigt man vor allen Dingen diesen Abenteuerspiel oder die Abenteuerspielplätze. Man hat da auf Baulandflächen, die noch nicht begrünt waren, angefangen, solche Abenteuerspielplätze in Eigenregie mit den Mietern zusammen zu machen, in der Regel von Studenten angeleitet, die das bauen. Dann kommt dieses schöne Buch hier über Abenteuerspielplätze, wo Verbieten verboten ist, zum Beispiel raus, hier Experiment Märkisches Viertel, das ist aber nur eins von bestimmt 20 oder 30 Veröffentlichungen, die über diesen sozialen Brennpunkt Märkisches Viertel veröffentlicht werden. Ja, und ganz Berlin beginnt jetzt zu kochen. Im Märkischen Viertel gibt es eine eigene Zeitschrift, die ist eine Zeitung von Mietern rausgebracht, die sich mit der Lage beschäftigt. Man hat überall in der Stadt plötzlich Mieterräte, Hausbesetzer, die sogenannten Instandbesetzer kommen jetzt ins Rennen. Also Häuser, die eigentlich zum Abriss vorgesehen werden, werden jetzt entsprechend besetzt und sollen jetzt instand besetzt werden. Das heißt also, wenn man versucht, eine Mieterbeteiligung hinzugeben oder zumindest mit dem Senat was auszuhandeln, dass man da eine Sicherheit hat, dass die Häuser sollen nicht mit der Flächensanierung weggehen. Kulminieren tut es in Kreuzberg unten. Das ist jetzt neues Zentrum Kreuzberg. Das ist so der Explosionsort überhaupt, was das angeht. Und ja, und damit knallt jetzt die ganze schöne Bauplanung Berlins gegen eine Wand. Weil niemand möchte mehr irgendwas mit dem zu tun haben, was vorher war. Die Wende der 70er zu den 80er Jahren steht vor einer absoluten Katastrophe. Man ist jetzt in einem Art Hohlraum. Was möchte man jetzt überhaupt tun? Die Großsiedlungen sind fertig. Und in dieses Vakuum knallt dann der nächste Extremschuss. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das ist Christiane F., die teilweise im Märkischen und teilweise in der Gropiusstadt, wobei bekannt ist nur für die Gropiusstadt, aber da sie in der Bonhoeffer Nervenklinik, oben ist U-Bahn-Linie 8, ist Richtung entsprechendes Märkisches Viertel natürlich viel aktiv ist, ist natürlich auch im Märkischen Viertel unterwegs. Sie beschreibt sehr eindeutig die angeblichen Wohnbedingungen in diesen Großsiedlungen. Das liest sich dann so, es finden sich Fäkalien in den Aufzügen, die Kinder spielen auf blanken Beton, es ist eine Anonymität, niemand weiß, wer der Nachbar ist, Alkohol ist ganz normal überall, alle Kinder rauchen und es gibt nicht einen einzigen Spielplatz. Also so liest sich das Buch und damit weiß plötzlich nicht nur Berlin, sondern ganz Westdeutschland, inklusive wahrscheinlich auch der angrenzenden europäischen Ausland, was das Märkische Viertel oder Gropiusstadt bedeutet. Also der Image-Schaden, auch der Image-Schaden für den Bahnhof Zoo, der ist in dem Sinn erstmal nicht mehr gut zu machen. Und was jetzt passiert ist, dass man in sowohl Gropiusstadt als auch in dem Märkischen Viertel jetzt von Seiten der Baudezernat, von Seiten der Hausbaugesellschaften, der DGWO und was alles da dran hängt, dazu übergeht und sagt, jetzt holen wir die Miete ins Boot, jetzt müssen wir da irgendwie gegensteuern, wir müssen jetzt mal zeigen, dass das Ganze bunt ist, dass das Ganze schön zu machen ist. Man berät sich und so wird jetzt umgebaut und auch teilweise abgerissen. Und da kommen wir dann zum endgültigen Ende der Großsiedlung. der Anfang vom Ende dürfte so ungefähr 1972, es gibt vielleicht sogar noch frühere, in St. Louis gewesen sein, in den USA. Das war was, was damals um die Welt ging. Eine nicht mal 10 Jahre alte Großsiedlung galt als gescheitert, weil die Kriminalität nicht mehr unter Kontrolle ist, weil die Missstände, die auch in dem Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo zum Beispiel drin waren, so ausgiebig geworden sind, dass man sie, naja, nicht mehr lösen konnte. Und die einzige Lösung, die in den USA damals war, war die Methode brutal, sprengen. Und das ist immer abgerissen. Und ab dem Moment begann man dann auch in Deutschland letzten Endes wieder abzubauen. Von den alten Großsiedlungen in Westdeutschland sind so ungefähr ein Drittel der entsprechenden Großsiedlungen heute reduziert. Also meist hat man entsprechend Blöcke rausgenommen, hat man niedrigere Bebauungen reingesetzt, man hat also das Ganze versucht wieder zu entzerren, weil man glaubt, dass die entsprechende Kasernierung von so vielen Menschen auf einem so kleinen Zweck, kleinen Block wahrscheinlich nicht funktioniert. Was man in den 50ern als die Zukunft ansah, sieht man dann in den 80er Jahren als den größten Fehler an. Wobei man sagen muss, der Fairness halber, vielleicht ist es nicht die Siedlung gewesen, sondern eine etwas ungünstige Belegungspolitik für die Häuser. Weil man muss sagen, dass ungefähr 90% des Sozialwohnungsbauförderung der Bundesrepublik in Großsiedlungen gegangen ist. Und damit haben sie natürlich auch die entsprechende Klientel in diesen entsprechenden Wohnungen. Und in Berlin hat man heute immer noch daraus nicht viel gelernt. Was man zurzeit macht, ist in noch funktionierende kleinere Großsiedlungen, also wie zum Beispiel Starken oder Falkenhagener Feld, die sind nicht ganz so groß, die funktionieren weitgehend noch mit Altmieterbeständen. Jetzt alles das einzusiedeln, welches aus der, ja, das ist das große Wort der Gentrifizierung im Rennen ist, was also aus Mitte rausfliegt, was aus Prenzlauer Berg rausfliegt, was überall rausfliegt, dort jetzt anzusiedeln. Und macht damit das, was man in den 70er Jahren vorgeworfen hat, dass man Leute entwurzelt, aus ihrem entsprechend normalen Umfeld rauszieht, da irgendwo kaserniert, die sich natürlich nicht kennen. Das gleiche Spiel läuft gerade wieder. Und damit macht man möglicherweise noch gesunde Großsiedlungen heute, naja, fährt man so gegen die Wand, weil man eine schlechte Wohnbaupolitik damit teilweise macht. Denn von der Architektenseite her ist das Wohnen da drin gar nicht so schlecht. Wenn man es pflegt, und der Pflegezustand ist ein Riesenproblem bei den entsprechenden Bauten. Die Bauten sind großteilig in Großblockbauweise gebaut. Im Westen sind sie weniger vorgefertigt als im Osten natürlich, weil individuellere Entwürfe natürlich dem entgegengestanden haben. Man hat also da tatsächlich auch noch gemauerte, man hat da tatsächlich individuellere Lösungen und die haben natürlich das Problem, dass auch jede individuelle Lösung auch eine individuelle Sanierung braucht. Und damit steht ein riesen Sanierungsstau teilweise da auch an. Das ist das, was eben jetzt eigentlich hätte kommen sollen, noch mit den guten Bildern vom Märkischen Viertel. Und damit sind wir mit dem an der Oberfläche kratzen an dem Thema für jetzt erstmal durch. Eine Stunde war der Ansatz, ungefähr eine Stunde haben wir gebraucht. Also jetzt hoffen wir, dass vielleicht noch eine Beteiligung kommt, noch eine Frage. Da war ja schon eine Diskussion am Anfang. Ja, also erstmal danke für die Aufmerksamkeit.
Ich fand die Oberfläche gar nicht so oberflächlich.
Danke, danke.
Sehr interessant. Also mir sind diese Sachen alle neu,
ja.
Weil ich bin ostsozialisiert und bin damals, als wir nach Berlin gekommen sind, 77 Boxhammer Straße und danach, ich sage immer Arnsfelde, aber es war eigentlich Marzahn, also ganz ans Ende der Stadt gezogen und ich kenne auch die Sachen, wenn man Ofenheizung tut, dann Warmwasser auf Wand. Und ihre Aspekte, die Sie benannt haben, mit der Hufeisensiedlung, das ist bekannt, aber auch mit dieser Durchmischung, die ja hier im Osten anders stattgefunden hat, als im Westteil, wie das so meine Kenntnisse sind. Also ich fand diesen Einstieg wirklich sehr interessant und sehr spannend. Und da vielleicht nur ganz kurz in diesem Zusammenhang, ich empfinde es nicht als Bruch. Wir haben, weil Sie sagten, aus architektonischer Sicht und aus der Sicht der Leute, die dort wohnen, wir haben, also eine Künstlerin hat Sonja Schönberger mit 25 Leuten aus diesem Haus Interviews geführt. Sie sind eigentlich zufrieden und kommen aus Altbauwohnungen in Prenzlauer Berg, Weißensee, hier in dieses Punkthochhaus. Sie finden auch dieses Hochhaus sehr schön, dass es eben ein Hochhaus ist und so gebaut, wie es gebaut ist. Natürlich ist es manchmal etwas schmutzig, steht hier auch drin, durch diese vielen Sachen. Es liest sich sehr interessant und ist eine Widerspiegelung von Hohenschönhausen und des Ostens. Also man kann es sehr angenehm mal lesen und sich einen Einblick verschaffen. Ich denke, da sind die Unterschiede gar nicht so groß zu dem, was Sie sagen.
Also da kann ich,
wohlfühlender Leute.
Da kann ich einhaken. Mhm. Also zur Festivität. Jetzt weiß ich nicht sicher, ob es 40 oder schon 50 Jahre Märkisches Viertel, also ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, gab es eine große Feier, da mal in den Hopius-Passagen, die aus den Geschäftszweigen, die da unten angelegt wurden, gewachsen sind, eine Ausstellung gewesen, und da hat man genau das gleiche Projekt gemacht. Da hatte man erst Mieter entsprechend befragt und solche, so ähnlich wie jetzt hier diese Plakate hängen, mit Bild der Wohnung und ja, ihrem Werdegang, und der gleiche Tenor. Die waren eigentlich alle sehr glücklich mit ihrer Wohnung. Die Wohnung ist toll, sie leben wunderbar. Und der Aufstieg ist natürlich ganz extrem aus dem Wohnung, wo sie vorher kamen. Aber das Drumherum war das Problem. Also das ist wahrscheinlich wirklich das gleiche Bild.
Ja, ich glaube eigentlich, der von außen aufgedrückte Image-Schaden ist.
Genau, das ist das Problem.
Was diese Neubaugebiete oder Plattenbaugebiete oder Großsiedlungen im Prinzip in dem Ansehen der Allgemeinbevölkerung so runterzieht. Und das macht das auch, dass im Prinzip jeder, der, ich sag mal, der sich leisten kann, aus diesen Gebieten wegzieht, weil er sagt, also als Adresse oder wenn ich dann sage, ich komme von dort, das ist für mich schon ein Imageverlust bei der Arbeitssuche.
Das, und geht insofern, runter, wenn Sie die Adresse
insofern angeben. Insofern geht diese Gentrifizierung hier ja genauso. Mhm. Immer mehr den Berg runter. Also ich sag mal, hier sammelt sich dann ja mehr oder weniger die von den Neuzugängen. Jetzt die Altmieter, wie sie hier teilweise sind, die sind hochzufrieden noch und so. Aber es kommen ja immer mehr Neuzugänge dazu. Das heißt, diese soziale Struktur wird immer schlechter, wenn man sich's anguckt. Und das ist das, wo der Senat völlig versagt. Da gebe ich Ihnen recht. Also der Senat hat zwar in den Hochglanzbroschüren drinstehen, wir nehmen die soziale Durchmischung in den Wohngebieten sehr ernst und wollen gleich gegensteuern oder sonst was. Aber wenn man sich dann hier anguckt, dass hier drei von diesen Flüchtlingsbauten hingesetzt werden. Zusätzlich dazu, dass das hier eigentlich schon mit eins der ärmsten Viertel von Berlin ist, dann muss man sagen, dann ist zwar eine soziale Durchmischung, aber mehr mit noch mehr sozial gefährdet. Und das ist das, wo ich dem Senat eigentlich jegliche, wie soll ich mal sagen, soziale Denke abspreche.
Also das hat im Prinzip roten Faden. Diese Statistik hier ist von, glaube ich, 1965 oder 1969, also sehr alt für heutige Verhältnisse. Und wer jetzt hier genau schaut, der sieht, dass Sozialwohnungen absolut und in Prozent hier in Berlin 95%, 100% in der Großsiedlung. Ja. Also da war schon von Anfang an geplant, eine gesellschaftliche Bombe reinzusetzen. Ja, genau. Weil mit einer sehr gesunden Durchmischung hatte das nichts zu tun. Weil zu einer Durchmischung gehört nicht nur sozial. Das ist zwar schön und gut und löblich, Sozialwohnungsbau zu betreiben, aber das Problem ist, wenn ich den dann als isolierte Sache nehme, dann kriege ich natürlich ein Durchmischungsproblem. Weil ja nicht jeder in diese Sozialwohnung einziehen darf. Also wenn Sie sagen, ich bin jetzt gewillt, dahin zu gehen, ich bin aber Besserverdiener, ich kriege diesen Wohnberechtigungsschein gar nicht, dann können Sie da gar nicht hin. Aber ich glaube, Sie haben eine Frage.
Ich fand Ihren Vortrag sehr gut.
Danke.
Vermisse allerdings praktisch den Vergleich zu Ostberlin und stelle fest, weil also von Gentrifizierung nicht gesprochen wird, dass also die Medien und auch die Presse den Osten schlecht machen. Das sieht man also darin, dass vor kurzem im RBB in der Abendschau gesagt wurde, die größte Siedlung in Marzahn-Hellersdorf. Plattenbausiedlung und die sprechen von Großraumsiedlung, was also normal und richtig ist. Mhm. Nicht? Und die Verteilung praktisch der Mieter in diesen Plattenbauten in Ostberlin, die war also so, dass also solche Konflikte nicht auftraten.
Bei uns war ja eine gute soziale
Ausbildung,
da waren ja vom Professor bis
das ist.
Ja, und wenn man dann noch weiß, dass also in Westberlin zum Beispiel eine dreieinhalbfache an Plattenbauten existiert wie in Ostberlin, dann weiß man, wie also praktisch die Vergangenheit und die Gegenwart nicht richtig dargestellt wird.
Ja, also das ist durchaus so. Also wir hatten ja, ich glaube beim letzten oder vor der Bahn der Vorträge, die vorher waren, ja schon darüber gesprochen, wie die Durchmischung geplant war in den Ostsituationen. Und man hatte ja im Prinzip von den 50er Jahren an im Osten versucht, also eine sozialistische Lebensweise, und die sozialistische Lebensweise ist natürlich gleicher, das ist logisch, ja, alle sind erstmal gleich, und damit hat auch das Leben im Geschosswohnungsbau einen ganz anderen Stellenwert als im Westen. Da im Westen ja doch das propagierte Ziel seit den 50er Jahren ist, das Einfamilienhaus, möglichst sogar freistehen. Das für die, sage ich mal, etwas schlechter gestellten, ist es das Reihenhaus, das Glück für immer, und dann kommt man vielleicht zum entsprechenden Dreistehenhaus, und das Ideal wäre der Flachdach-Bungalow mit Schwimmbad. Das ist also so mit Sicherheit noch bis in die 80er Jahre, auch in Werbung, auch in entsprechend von Bausparkassen und von der ganzen Förderpolitik Westdeutschland sicher so ausgelegt. Und da ist natürlich klar, dass die Erstmiete in der DDR-Plattenbauwohnung natürlich eine ganz andere Klientel sein werden als im Westen.
Wollten Sie noch was
sagen? Achso, ja, Entschuldigung. Ja, immer untergebuttert. Entschuldigung.
Vielleicht nochmal zur Ergänzung, weil Sie sagen Einfamilienhausbau im Westen. Mhm. Wenn Sie durch Westdeutschland fahren und verschiedene Orte anfahren, sehen Sie also, dass die Einfamilienhaussiedlung praktisch außerhalb dieser Städte liegen. Mit geringem Busverkehr, mit Leuten, die also dort vielleicht vor 30 Jahren eingezogen sind, die Kinder großgezogen haben, die Kinder sind weggezogen, und jetzt sitzen die also dort ohne entsprechende ärztliche Versorgung, ohne Versorgung, kulturelle Versorgung und ähnliche Dinge, und das Gleiche passiert in Berlin auch wieder. In Berlin wird aber behauptet, dass also keine Flächen da sind, um Wohnungsbau zu machen, aber Wohnungsbau für mich wäre also praktisch ein Geschossbau und kein Einfamilienhausbau oder ein Reihenhaus.
Ja, gehen Sie nach Wiesdorf.
Sie sehen viele Flächen in Berlin, wo also wirklich total durcheinander, was also mit Architektur gar nicht mehr zu tun hat, gebaut wird.
Also Beispiel.
Nur damit also praktisch gesagt wird, du kannst dich individuell erscheinen, da wird ihnen nicht gesagt, wenn du ein Einfamilienhaus brauchst, brauchst du 30% mehr Energie. Ja. Du brauchst also zusätzliche Straßen zur Anwendung, du hast keinen Verkehr. In dem Sinne, wie es ist, nicht? Und wenn wir auf Tegel zurückkommen, der also in den 70er Jahren gebaut worden ist, frage ich mich heute, warum ist also dort die U-Bahn nicht verlängert worden? Sind Sie schon mal mit dem Bus, dort gefahren, wo also der Bus so ist, dass man also noch nicht mal die Gepäckstücke unterbringen kann?
Ja, ja. Nicht? Also die sogenannte Zersiedelung der Landschaft war ja auch schon in den 80er Jahren im Westen durchaus ein Thema, und da kann man im Prinzip auch sehen, wer jetzt so, sagen wir mal, Wiesdorf Richtung Hoppegarten raus mit der S-Bahn unterwegs ist, oder alternativ Westen, sagen wir mal, Richtung Falkensee oder Richtung Gatow, Gladow raus, wo jetzt die Baulandsreserven zersiedelt werden durch Bauträgergesellschaften, die den immer gleichen Stadtvillenwürfel hinstellen, der individuell geplant ist. Naja, das individuell wollen wir als Architekt nicht unterschreiben, aber er wird geplant. Und man sieht halt wieder durchaus das Denken umgeschwommen ist.
Sie gucken sich die sogenannten Stadtbilder in der Stadt an, in Prenzlauer Berg oder sonst wo, nicht? Das sind Bauklöster, wo also die Fenster runtergezogen sind, wo ich also dort schon gezwungen bin, praktisch diese Fenster wieder zu verkleiden, damit keiner reingucken kann, wo ich also gegenüber auf der anderen Seite die gleichen Bauten zu stehen habe, und unten gibt es nur stehende Fahrzeuge. Nicht? Das kann natürlich die Stadt in der Zukunft sein.
Ja, das ist ja das Dumme, weil sie alle nur ein kleines Eigenheim haben wollen, nur so. Ich finde eigentlich die Großstadt da hier viel besser, denn was mir daran fehlt, ist eigentlich die Kultur und überhaupt das Leben da drin. Man wohnt nur drin. Wenn man einkaufen will, möchte man in die Stadt fahren. Und das hat man vergessen, wenn man irgendwo essen gehen möchte und so. Das fehlt in dieser Planung. Da haben sie total verfahren.
Ja, das stimmt auch nicht ganz. Wir haben in der Kolbestraße in Prenzlauer Berg gewohnt. Dann anschließend in Friedrichshagen. Jetzt wohnen wir in Lichtenberg, direkt an der Grenze zu Friedrichshain. Im Elfgeschosser. Vorher hat man ein Familienhaus. Ja? So, wenn Sie also praktisch zum Beispiel in Prenzlauer Berg in der Gaststätte aufsuchen müssen, ja? Sie haben keine Möglichkeit, mit den Verkehrsverbindungen dorthin zu kommen, richtig. Die brauchen also genauso viel Zeit, als wenn ich mich jetzt von Lichtenberg in die U-Bahn setze und sofort in der Stadt bin.
Ja, und deshalb in so einem Stadtkomplex müsste da mehr solche Einrichtungen da sein, wo man mal einen Familienfeier machen kann und diese und jene.
Ja, die gab es ja nicht. Gab es in der DDR?
Ja, zu DDR-Zeiten gab es das. Da hatte jedes Hochhaus und seinen Clubraum.
Wo ist das? Ja, nicht nur Clubraum, sondern die hatten die Clubgaststätte.
Ja.
Nicht? Mit und Kegelbahn und allem drum und dran, mit Veranstaltungsräumen, das war ja alles da.
Und deshalb ist ja auch das besser gelaufen als die Großstadt hier im Westen, muss ich sagen.
Das Faktor ist letztendlich mehr als über 50 Theater und alle sind in einer Art und Weise erreichbar, dass man ja nun wirklich nicht meckern kann. Man kann eben nicht alles vor der Haustür haben. Und wenn man in einer Großstadt wohnt, und Berlin ist ja mit 3,5 Millionen noch eine relativ kleine Großstadt, stellen sich mal so 15 bis 20 Millionen Einwohner vor, welche Flächen und Wege sie da haben. Hier ist doch alles in einem erreichbaren Maße. Ich kann diese Kritik nicht verstehen. Wenn Sie in der Villenkolonie im Grunewald wohnen, haben Sie auch kein Opernhaus vor der Tür und keine Einkaufsstraße und nicht drei Kinos zur Auswahl.
Ja, aber man muss doch mal sehen, wie viel wohnen hier und wie viel wohnen dort.
Ich weiß doch, worauf ich mich einlasse, wenn ich hier jetzt hier. Egal, ob ich jetzt hier schon immer gewohnt habe oder hier nun hinziehen muss, ich weiß doch, dass ich, wenn ich zur Kultur will, wenn ich zum Einkaufen will oder andere Sachen in Anspruch nehmen möchte, dass ich da die bestimmten Orten habe.
Ich rede jetzt nicht nur von Berlin. Wenn Sie irgendwo in einer kleineren Stadt wohnen, nicht so eine große. Ich komme aus Eisenhüttenstadt.
Das wäre auch ein gutes Thema.
Wir hatten ja eine tolle S-Bahn in die Stadt rein. Jetzt haben sie die ja eingekürzt. Jetzt darf man sich immer erstmal warten irgendwo. Man weiß gar nicht, was wohin sie fährt. Mal bis Ostkreuz, mal bis Lichtenberg, mal bis was weiß ich. Aber man steht immer mindestens 6-7 Minuten, bevor man irgendwo einen Anschluss hat. Ja. Und das für so eine Masse Menschen, das finde ich schon. Wie gesagt, das ist Berlin. Keiner ist zuständig, jeder macht, was er will. Eine Städteplanung gibt es für mich hier kaum. Ja? Sonst müsste man hier eigentlich mal was machen, um für die soziale Struktur wieder aufzuwerten. Wie gesagt, müsste doch eigentlich mal was gemacht werden, wenn man wirklich dieses Thema soziale Durchmischung ernst meint. Müsste hier irgendwas geschehen. Und da kann man nicht noch zusätzlich die S-Bahn einkürzen und andere Sachen schaffen, damit das immer noch mehr abgehängt wird.
Ich bin jetzt auch nicht dazu da, hier alles schön zu finden und alles gut zu reden, sondern ich wollte das nur mal anmerken.
Ja, ist ja richtig.
Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Es war eine ganze Reihe von Dingen, waren neu für mich, obwohl das ja zu meinem Fach gehört. Aber über eine Sache habe ich gestaunt, nämlich über die 10% für die künstlerische Ausgestaltung.
Oder
war das ein anderes Scherz? Nein, offenbar ist das, wenn ich den halben Satz bitte noch anfügen darf, offenbar ist das im Westen auch weithin unbekannt, weil man von maßgebenden Kreisen sich maßlos darüber lustig macht, dass in den 10 Grundsätzen für Städtebau von Kurt Liebknecht, glaube von 1950 oder 51, ist das auch eine bestimmte ein bestimmter Prozentsatz der Bausumme für die künstlerische Ausgestaltung gedacht war. Das ist heutzutage ein Thema, sich darüber halt totzulachen.
Ja, ich weiß. Also ich muss jetzt passen, ich weiß nicht von wann bis wann diese Auflagen waren. Aber man hatte tatsächlich am Anfang gesagt, das sind ja Demonstrativbauprojekte und die sollen ausstrahlen. Das heißt, die müssen jetzt besonders wertvoll sein, besonders toll sein und das gesamte Baubestreben natürlich klar der ganzen Erdkugel beeinflussen. Und deshalb müssen sie ästhetisch reif sein. Deshalb sagte man, ich sage jetzt mal nicht unbedingt exakt 10%, sondern sagen wir, es wird sich verändert haben. Über den Daumen sagte man 10%, aber wird wahrscheinlich erstmal 5%, dann wurden die Dinge teurer. Also 10% der Bausumme tatsächlich investiert werden müssen. Und das kann man auch erkennen. Also wenn man es meint, bemerkt man es, weil dann immer so lieblose kleine Dinge irgendwo auftauchen. Zum Beispiel, ich plane eine Tiefgarage, da ich aber eine Tiefgarage baukünstlerisch nicht sonderlich viel machen kann, kriegt die dann eine Ansaugkutze, die aussieht wie ein Indianer-Marterpfahl zum Beispiel. Aufs Dach gesetzt, damit ich also Baukunst da drin habe oder ziemlich verrückte Fliesenmuster oder irgend sowas. Das ist also im Westen durchaus üblich bei öffentlichen Bauaufträgen, bei privaten natürlich nicht. Wenn Sie jetzt was Privates bauen, sind Sie da raus, aber die städtischen Sachen, eine neue Schule, ein Rathaus, sowas, das brauchte sowas. Da ist im Moment zum Beispiel in Berlin eine Diskussion drum, in Spandau ist das ehemalige Postgebäude, Zentralpostgebäude abgerissen worden und da stand vorne dran ein solcher Brunnen, der im Rahmen dieser Maßnahmen gefördert dann auch gebaut wurde, mit sehr viel Aufwand und der ist jetzt leider auch mehr oder minder wahrscheinlich verlustig gegangen durch den Abriss. Also da waren jetzt große Streitigkeiten, die ist ja schließlich mit öffentlichen Geldern gefördert worden, dieser Brunnen. Was macht man? Translozieren oder nicht translozieren?
Da unsere Kleinen jetzt zur Seite treten und werden Ihnen offenbaren, dass ich auch nicht genau weiß, wie lange diese Grundsätze von Liebknecht in Bezug auf Peterborn wieder ergültig war. Wie das dann später gehandhabt wurde mit der künstlerischen Ausgestaltung. Also mir gefällt, wenn ich das hier mal in Klammern sagen darf, das Sofa, das da vorne steht, gefällt mir nach wie vor.
Wir haben mal einen Standplatz gemacht über 30 Jahren um Schönhausen und sind jetzt nicht über die Hinterhöfe, aber über die berühmten Höfe gegangen. Also wie viele für mich damals noch unbemerkte Kunst in den einzelnen Höfen steht oder auch in der Nähe, das ist schon erstaunlich und ob man das so schön findet oder nicht, ist ja eine andere Sache. Aber da gab es auch Auflagen, dass da etwas mit eingebracht werden musste. Also da gibt es hier ganz viele Sachen, die nicht unbedingt auffallen, weil sie auch nicht so prominent im Raum stehen.
Man hatte ja noch die Idee, also noch aus den 20ern, Architektur soll erziehen. Also das, was ein Architekt macht, ist in einer gewissen Zeit auch, ist in gewisser Weise auch Erziehung. Das heißt also, gute Qualität der Wohngebäude, gute Qualität der ausführenden Details, die dann zu einem Gesamtkunstwerk werden. Und da muss sich dann natürlich auch die gesamte Kunst im öffentlichen Raum in gewisser Weise integrieren oder unterordnen. Also das würde ja zu diesen Vorstellungswelten, als man dann mit diesen Theorien dazu angefangen hat.
Vielleicht ein bisschen zu ergänzen, ich weiß es auch nicht, wie das im letzten Mal mit der Zeit, aber ich weiß es aus den 60er Jahren, ein paar solche Aufträge auch bei Künstlern, gewesen sind. Und die waren auch erzählisch sehr aufrecht. Also auch gerade, ich sag mal, internationaler Ziel, wo es die Abstrakte war, ein bisschen lächeln gesagt hat. Also ich weiß auch nicht, wie es wiesen, es wurden sehr farbliche Spielereien dadurch gedacht. Also das war schon ernst gemeint und dann haben schon eine andere.
Auch solche filigranen Bauchschmuckfiguren. Das ist noch was völlig außer Mode gekommen ist. Große Fassaden, in denen jetzt irgendwelche Kraniche oder Sonnen oder Ballons oder was auch immer aus solchen Stahl Skulpturen so ganz zart, ganz leicht dranhängen. Das ist so typisch für die 50er Jahre, als der Gedanke da aufkam. Wer also ein bisschen durch vielleicht das alte Westberlin und Kudamm und sowas da läuft, der kann durchaus solchen Fassadenschmuck ab und zu noch erkennen. Der ist allerdings komplett meiner Meinung nach dem Untergang geweiht, weil das wird abgenommen und jetzt wird die Fassade ja ertüchtigt und dann ist das weg.
Ja. Also Kunst am Bau ist immer noch, um das mal zu ergänzen, das waren normalerweise ungefähr 3-3,5% bei öffentlichen Bauten. Das haben sie irgendwann mal, das war so eine Mussbestimmung, das haben sie umgeändert zu einer Kannbestimmung in den 90ern. Jetzt sind das teilweise 1,5%. Bei Schulbauten und so weiter gibt es das immer noch. Zum Beispiel jetzt bei dem neuen Museum, bei dem Schloss, was sie nachbauen, gibt es das. Überall gibt es im Prinzip Verfahren von Kunst am Bau. Also das existiert noch, das ist meistens nicht von außen zu sehen, sondern das spielt sich häufig drinnen ab. Aber das ist etwas, was ich noch nicht veröffentlichen werde.
Das ist doch nochmal auf Ihre Beneidung von Berlin zurückzukommen, dass das Wichtige ist, eben das Image.
Ja.
Wenn ich dann zum Beispiel von einer Äußerung höre, eines Berliner Architekturbüros, das vom Senat, also offiziell mit Stadtplanungsaufgaben betraut wurde, und dieses Westberliner Architekturbüro bezeichnet das Ostberliner Zentrum, also die Gegend Alexanderplatz, Langeturm, als, Zitat, den verlausten Ossi Zoo, Zitat Ende. Mhm. Ich dachte eigentlich, dass damit schon eine gewisse Obergrenze erreicht ist. Mhm. Aber wer am letzten Dienstag RBB geschaut hat, die Diskussion um die Potsdamer Mitte und wem die gehört, und da gab es dann über die aus DDR-Zeiten stammenden Bauten die Äußerung, das sei, Zitat, sozialistische Notdurftarchitektur, Zitat Ende. Das war übrigens Herr Jauch, der glaubte, sich so äußern zu müssen.
Das Problem ist ja, dass er nach der Wende schon einige sehr gute, ich sag mal, ausgefallene Architektur der DDR abgerissen haben. Also das fängt ja beim Ahrenplatz, Palast und. Das war einfach ein Politikum. Man hat eigentlich vieles abgerissen, auch jetzt als Alexanderplatz, wenn das so schlecht ein Image hat, dass diese Kaskaden da, diese Springbrunnenkaskaden darunter und so, das ist ja alles reduziert worden. Ich weiß nicht warum, aber der Alex hat inzwischen ein schlechtes Image. Zu Ostzeiten war das sozusagen eigentlich der Stolz der Ostberliner, wenn man so will. Diese Weltzeituhr und
auch
der
nicht
Brunnen.
Und einheimlich, aber,
nee, aber es war auch
positiv.
Ja, es war ja auch ein Treffpunkt, wenn man so will. Ja? Also kann das immer. Und dann, was ich vorhin noch ergänzen wollte, ist, dass ja gerade mit diesen Aufträgen an Künstler sind ja auch sehr viele Plastiken im Stadtbild entstanden. Also vor Häusern, auf Wiesen und was weiß ich. Wo die alle hingekommen sind, weiß ich nicht.
Manche stehen noch.
Manche stehen noch, aber nicht viele. Also man muss wirklich sagen, da sind sehr, ich habe es am Antonplatz gesehen, da war eine Plastik, als sie den neu gemacht haben, war die plötzlich weg.
Sie meinen den Gärtner, der da
ist? Ja, genau. Ja, wo ist der denn hin?
Das weiß ich nicht, aber davon gibt es irgendwo im Südosten gibt's noch ein zweites Exemplar, habe ich rausgefunden. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, mal zu forschen.
Ja. Also mir ist das richtig aufgefallen, weil der mir so gefallen hat und dann war der plötzlich weg. Und dann dachte ich, wo geht sowas hin? Nimmt sich das jemand in sein Privatgrundstück oder wird das eingeschmolzen oder was wird damit gemacht?
Metallrückgewinn.
Sowohl als auch, vielleicht haben sie es auch geklaut oder.
Ja.
Also spielt doch keine Rolle, können wir oder man hat es einfach ins Depot gestellt, vergessen wieder aufzustellen.
Den Lenin hat man doch jetzt wieder ausgebuddelt und hast du davon nach Spandau in die Zitadelle gestellt.
Es fragt sich dieser Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum. Bitte schön, wenn ich das Lenin-Denkmal nicht in der Öffentlichkeit haben möchte, dann baue ich es ab und stelle das ins Depot, aber ich kann gerade, ich entsorge das nicht.
Ja. Ich warte immer noch.
Was ist das für ein Umgang?
Das war ja eine andere Zeit, da ging es darum, im Prinzip diese ganze Geschichte zu nivellieren und die DDR zu nivellieren, zu sagen, das war nicht da, die ganzen Straßenumbenennungen, das war ja die Zeit, deswegen hat man den verbuddelt. Die wussten ja noch nicht mal, wo er war.
Deswegen könnte ich es doch jetzt rückgängig machen.
Wenn ich ein paar Leute das irgendwo schnell beiseite geschafft hätten, ist es weg, ja.
Nee, der war verbuddelt. Und die wussten auch nicht, wo. Es war ein amerikanischer Dokumentarfilmer, der hat das dokumentiert, wo es war. Dann haben sie also den Kopf ausgegraben wieder. Der Rest liegt da noch.
Köpfeliger Forschung.
Ja. Das fängt ja an, praktisch nach der Wende war es so, dass also praktisch die Plattenbauten deformiert worden sind, aber nicht nur, weil sie nicht der Architektur entsprachen, wie vielleicht Merkel sich vorstellte. Die ist ja noch ein bisschen besser als die Gropiusstadt. Sondern es war so, dass also praktisch die TU Berlin den Auftrag bekam, zu überprüfen, ob die Statik zum Beispiel der Deckenplatten, der Balkonplatten in Ordnung war. Und dann kam Professor Zielinski an und sagte, das ist alles wunderbar, die Lasternahmen zum Beispiel für Balkonplatten entsprechen der tatsächlichen Belastung, wenn nicht jemand als Nadine steht. Ja, und das sind alles so eine Dinge, oder der Wärmeschutz zum Beispiel. Ja. Der Wärmeschutz der Plattenbauten war, wenn man mal von Produktionsproblemen absieht, war also 5 cm Polystyrol. Die Bauten in Westberlin, Magnus Volle zum Beispiel, hat eine Spalte gemacht als die Platte und dann anschließend der Asbestverkleidung davor. Und weil sie ja noch der Meinung waren, Luftschicht bringt also Wärme.